Cheers auf dich und willkommen bei Female Colada. Wir servieren dir im Women's Health Podcast die aktuellsten Themen rund um Frauengesundheit für deine persönliche Happy Hour.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Female Colada.
Dein Podcast zum Thema Frauengesundheit von Women's Health.
Mein Name ist Sophia. Zusammen mit meiner reizenden Kollegin Susanna.
Hallo.
Beantworten wir euch in dieser Folge auch wieder Fragen, die du bestimmt schon selbst gestellt hast.
Auch dieses Mal haben wir Expertinnen als Unterstützung mit dabei, die auf alles eine Antwort haben. Wir freuen uns dieses Mal auf Lea Holzfurtner und Dr. Christine Adler.
Und wenn ihr mehr über Susanna oder mich erfahren wollt und worum es in diesem Podcast generell geht, dann schaut doch einfach mal bei unserer ersten Pilotfolge vorbei. Da stellen wir uns ein bisschen genauer vor. Und ich würde sagen, starten wir doch mal direkt los. Erste Frage, die wir aus Freundeskreis, Community, Redaktion gesammelt haben, ist: Luft raus beim oder nach dem Sex. Kann ich Vaginalpupse irgendwie steuern und warum passiert das eigentlich?
Ja, das ist eigentlich so super normales Thema, aber glaube ich einfach so peinlich behaftet irgendwie auch wieder. Ja. Also
spricht man irgendwie nicht drüber, weil es halt wirklich im ersten Moment, also bei mir ist es so, beim erstmals, dass es so richtig passiert ist, war es natürlich unangenehm.
Ja.
Und man, das Erste, was man denkt, ist so, oh mein Gott, weiß mein Gegenüber, dass das gerade aus meiner Vagina kam und dass ich hier nicht gerade beim Sex gefurzt habe.
Was auch ja eigentlich vollkommen natürlich ist. Also jetzt weiß ich nicht, unbedingt immer beim Sex, kommt vielleicht dann auch drauf an, was für eine Praktik man da gerade macht. Aber alles, was aus dem Darm rauskommt, ist ja irgendwo natürlich, macht jeder Mensch. Also es ist eigentlich so super, ja, natürlich einfach und trotzdem ist es so negativ behaftet und ist es unangenehm, wenn es passiert.
Ja,
und dann natürlich noch unangenehmer, wenn es in so einer Situation passiert.
Ja, aber zum Thema unangenehm, ich muss sagen, ich glaube, das ist auch im Alter, hat auch wieder was mit dem Alter zu tun und auch mit wie lange man schon mit der Person, mit der man Sex hat und es da passiert, wie lange man das schon quasi so mit der macht. Also zum Beispiel bei mir in einer langjährigen Beziehung ist es überhaupt gar nicht mehr unangenehm.
Ja.
Also so den Nada. Und deswegen, wie ist es aber bei zum Beispiel One-Night-Stands? Also wie ist es bei dir? Ist es da unangenehm oder klärst du das auch direkt auf? So, stopp, das war übrigens ein Vaginalpups. Oder wie machst du das?
Also ich muss auch sagen, ich meine, wir sind ja beide in unseren End-20ern, dass man da auch irgendwie schon so Erfahrungen gesammelt hat und dass ich mittlerweile eigentlich von meinem Gegenüber erwarte, dass er das schon so ein bisschen selbst einschätzen kann. Da kläre ich jetzt nicht jedes Mal auf, oh, das Tönchen kam jetzt aus dem Türchen raus, sondern setze das eigentlich so ein bisschen voraus, dass man, wenn man beide aktiv sind, beide aufgeklärt sind, dass man das einfach weiß, dass das auch passieren kann. Es passiert ja jetzt auch nicht jedes Mal, ne? Also es kann passieren. Und wenn es passiert, dass man ja auch wie drüber lacht. Also ich lache dann auch manchmal einfach, weil ich es witzig finde.
Ja.
Und ich finde, das zeigt halt auch so ein bisschen, dass man, das Humor einfach so alles, jede Situation, auch wenn sie unangenehm ist, einfach auch so ein bisschen lockerer macht. Und es ist, auch wenn es mal ein richtiger Pups sein sollte, nichts Schlimmes. Also kann ja meinem Gegenüber genauso passieren.
Ja.
Also das hat ja jetzt nicht nur was mir passieren kann.
Aber es ist eigentlich ein guter Punkt, dass du einfach davon ausgehst, dass er weiß, worum es geht oder sie weiß, worum es geht.
Ja, also ich glaube, ich wäre eher so ein bisschen pikiert, wenn mein Gegenüber dann so sagen würde, was war das denn jetzt gerade?
Ja, das ist ja weird.
So. Also dann würde ich natürlich auch was sagen, so. Aber es ist noch nie passiert. Also wüsste ich jetzt auch nicht.
Ja, ist doch gut so.
Ja.
Ja. Also Vaginalpups, ich glaube, das wird Flatus vaginalis, das ist auch Queefing genannt.
Mhm.
Und zum Thema, wie es entsteht. Also ich glaube, dass es quasi die Art vom Sex ist, also wie das zustande kommt.
Mhm.
Wenn zum Beispiel Luft, also durch rein und raus Luft entsteht. Aber ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde sagen, lass einfach direkt mal unsere erste Expertin dazu befragen, wie das eigentlich zustande kommt. Und das ist Lea Holzfurtner. Sie ist klinische Sexologin und Autorin von Dein Orgasmus. In ihrer Praxis in Berlin arbeitet sie mit Menschen mit Vulva, Paaren und Polykülen aller Geschlechter. Denn als zertifizierter Sexcoach ist sie auf Libido- und Orgasmusherausforderungen spezialisiert. Aktuell ist Lea bei der RTL-Show Stranger Sins als Sexcoach zu sehen. Und wenn du mehr über Lea erfahren möchtest, dann schau doch mal bei ihrem Instagram vorbei. Dort lautet ihr Name sexcoach.berlin.
Und jetzt hören wir mal rein, was Lea zum Vaginalpups zu sagen hat.
Vaginalpupse, Scheidenfurze, Flatus vaginalis oder das, wie ich finde, deutlich knuffigere Wort Queefing sind völlig normal und passieren. Sie sind tatsächlich ein toller Moment, um einfach mal zu lachen beim Sex und damit vielleicht auch ein bisschen mehr zu entspannen und sich im Anschluss einfach nur noch ein bisschen intimer und näher zu fühlen. Wie entsteht nun aber Queefing? Tatsächlich, und das ist jetzt die wirklich gute Nachricht, sind es keine Gase, die sich in der Vagina bilden. Es ist einfach nur Umgebungsluft, die zum Beispiel bei Penetration durch Toy, Hand oder Penis in den Vaginalkanal gedrückt wurde und nun wieder nach draußen will. Es ist also wirklich nur Luft und die hat trotz Geräusch keinen Geruch. Besonders viel Luft wird übrigens in die Vagina gepumpt, wenn Toy, Hand oder Penis bei dieser klassischen Rein-Raus-Bewegung die Vagina immer wieder komplett verlassen, bevor sie wieder in die Vagina eindringen. Der Tipp, den ich aber meinen Klientinnen in meiner Berliner Praxis dazu immer gebe, lasst euch von euren Lieblingsspielarten nicht abhalten und akzeptiert, dass echter Sex nicht den perfekt inszenierten Versionen aus Romcoms oder Pornos entspricht. Echter Sex ist sowieso viel spannender.
Ja, das finde ich gut, dass sie das gerade nochmal sagt, ja. Mit nicht so perfektionierter Sex wie in Romcoms und so, weil das, glaube ich, vergisst man echt.
Absolut.
Schnell.
Also ich kenne auch keinen Hollywood-Film, wo mal Vaginalpupse, und wenn, sind sie halt krass inszeniert oder so als richtiger Fail und whatever. Und es ist halt einfach das echte Leben. Es kann passieren. Und ich finde auch, mir macht es viel mehr Spaß, wenn halt auch so Fehler passieren können, weil einfach nobody's perfect. Und wenn ich das die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss hier so krass performen, es darf nicht schief gehen, dann überträgt sich das auch einfach so auf meinen Mut und dann kann ich mich auch einfach nicht mehr so fallen lassen.
Voll, total. Also, wenn es passiert, passiert's.
Eben. Kommen wir zur zweiten Frage. Lust oder keine Lust? Verändert der Zyklus die Libido?
Yes.
Sophia.
Also, ich rein persönlich würde ich sagen, ja. Gerade bei mir ist auch vor allen Dingen das Thema PMS-Symptome da. Und ich spüre, wenn ich meine Periode bekomme, schon ein paar Tage davor, ich fühle mich emotional einfach komplett anders. Und dann ist die Libido auch manchmal echt einfach nicht existiert.
Die ist nicht da, wo ist sie hin? So. Ja, voll. Ich habe mal eine Zeit lang meinen Progesteronwert getrackt, der auch sich verändert, je nachdem, in welcher Zyklusphase man ist. Und dann hatte ich halt jeden Tag wirklich schwarz auf weiß, in welcher Phase ich gerade bin oder an welchem Tag ich gerade bin. Und das war super spannend zu sehen, weil auch eigentlich so ein bisschen ich das Gefühl hatte, mein Lustempfinden darauf auch abmessen zu können. Also wenn halt auch jetzt gerade irgendwie PMS oder so anstand, dann ja, ist es einfach, dann ist man, weiß nicht, hat man halt auch Bauchschmerzen zum Teil oder auch, wir haben ja beide auch immer mit Kopfschmerzen so voll zu tun und so, und dann sind einfach so viele andere Faktoren da, dass halt ich dann am wenigsten Lust finde, einfach, weil mein Körper einfach so unter anderem Stress oder Schmerz steht, dass ich da gar keinen Gedanken mehr dran verschwenden kann irgendwie. Aber ich muss auch sagen, also Libido, ja, wird meiner Meinung nach jetzt, wenn ich das beantworten müsste, auf jeden Fall hat es eine Auswirkung durch den Zyklus. Aber da sind ja noch so viele andere Faktoren. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich viel zu wenig geschlafen habe oder einfach wenig Schlaf oder Stress, so, dann ist das ja auch, hat ja auch schon eine Auswirkung darauf.
Ja, Stress, vollkommen, bei mir auch. Stress ist auch richtig ein großer Faktor. Und ich weiß nicht, wie man es richtig sagt oder ob du das auch kennst, aber kennst du es, wenn du manchmal so übersensibilisiert bist? Also so sensitive.
Ja,
so,
hypersensitive.
Ja, genau.
Hypersensibel.
Ja, aber in Berührung und sowas. Und dann ist mir es auch manchmal einfach zu viel.
Voll. Mir hat mal, ich weiß gar nicht, wer, eine Freundin oder ob ich das auf TikTok gesehen habe, und diese ominöse Quelle unseres ganzen Wissens.
Ich habe es irgendwo gelesen.
Ja, genau das. dass ein Orgasmus, also jetzt zum Beispiel ne, bei Masturbation, aber auch helfen kann, so als wenn man zum Beispiel Schmerzen hat oder auch sich gestresst fühlt oder so. Und ich muss sagen, auch zum Beispiel bei mir, wenn ich meine Tage habe, dann kann das schon auch helfen, so ein bisschen so wie so Krämpfe zu lösen, habe ich das Gefühl. Ich stelle mir dann immer so vor, wie das so gerade innerlich wirkt. Und irgendwie ist es manchmal auch relativ entspannt. Nur dahin zu kommen, dass du halt erstmal die Lust empfindest. Ja. Also du musst richtig gegen dich ja, wenn dann arbeiten, um das überhaupt stattfinden zu lassen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Ja, aber also ich fand, ich habe mal so ein Selbstexperiment durchgeführt.
Ach, wirklich?
Ja, mache ich ja immer gerne. Und das war eigentlich ganz cool. Aber ich bin auch super gespannt, was Lea dazu zu sagen hat. Ja. Und da hören wir jetzt auf jeden Fall mal rein.
Erstmal ist es gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die Lust spontan und welche, die Lust nur responsiv, also als Antwort auf Stimuli erleben. Diese Gruppenzugehörigkeit ist tatsächlich auch relativ stabil über das Leben hinweg. Wie ist das so bei dir? Bist du Typ responsiv oder spontan? Und wenn du zu denen gehörst, die Lust nur responsiv erleben, kann die Lösung schon so einfach sein, sich einfach mal Termine und Zeit für Lust und Stimuli in den Kalender zu packen. Was hat jetzt aber außer deiner Gruppenzugehörigkeit noch Einfluss auf deine Lust? Eigentlich so ziemlich alles. Wenn ich in meiner Praxis mit Klientinnen arbeite, denen die Lust verloren gegangen ist, betrachten wir sprichwörtlich deren ganzes Leben. Also erwarte von deinem Körper nicht, Lust zu produzieren, wenn du eigentlich wütend auf deine Partner bist, Angst vor einer bevorstehenden Kündigung im Job hast, dich darum sorgst, dass deine Kids gerade im Englischunterricht nicht so gut abschneiden oder deine Wohnung durch den ganzen Stress im Chaos versinkt. Und außerdem können eben auch Medikamente, tatsächlich sogar die ohne Rezeptpflicht, natürlich auch Drogen und verschiedene Erkrankungen Einfluss auf deine Libido, auf deine Lust haben. Und dann ist da noch der ganz wichtige Lerneffekt. Wenn dein Körper lange Zeit gelernt hat, dass sexuelle Aktivität im Soloplay oder mit Partnern nicht zu Belohnung führt, zum Beispiel weil du Orgasmen lange Zeit nur vorgetäuscht hast oder weil du Schmerzen beim Sex verspürst und versuchst, die auch noch auszuhalten oder Sex für dich eher mit Frustration, Performanceangst oder anderen negativen Gefühlen behaftet ist, dann hat dein Körper lange gelernt, Sex führt nicht zu Belohnung und dass es eben keinen Anreiz für Sex gibt. Tatsächlich nimmt deine Libido dann sogar ab. Es ist also wichtig, das Thema Lust von allen Seiten zu betrachten und genau den Sex zu haben, den du wirklich willst.
Zwei Sachen, bevor ich es vergesse. Das erste, Mental Load, Stichwort Mental Load.
Oh ja.
Ganz, ganz großes Thema. Ja. Was natürlich auch mit Stress, keine Ahnung, die Gedanken, die man sich einfach so nonstop macht und so, das ist echt auch eine Sache. Da finde ich es auch manchmal richtig schwierig, so runterzukommen.
Ja.
Also die Beispiele, die sie gesagt hat, war ja voll gut. Also man denkt ja wirklich so irgendwie gefühlt an alles. Und also das ist echt ein Punkt.
Mm.
Und was sie gesagt hat mit Performance, das finde ich auch wichtig, dass man nicht performen muss. Das soll ja was Schönes sein.
Ja.
Was einfach Spaß macht, wo sich danach im besten Fall beide Parteien einfach gut und glücklich und fühlen. Und das dann nicht, das hat nichts mit Performance zu sein, man muss jetzt hier abliefern oder so, sondern es sollte eigentlich am besten am Ende irgendwie keine entspannt sein oder so.
Das muss ich sagen, war bei mir auf jeden Fall auch so ein Learning, weil ich dachte immer so früher, wenn ich irgendwie auf Dates und dann führt so das eine so zum anderen und das muss dann jetzt halt irgendwie auch so noch mit passieren. Und ich finde, das ist so ein Learning, auch einfach mal zu sagen, so, hey, ich habe einfach gerade den Kopf nicht dafür.
Ja.
So, das ist einfach ehrlich. Natürlich A, dem anderen gegenüber, aber du bist auch ehrlich dir gegenüber, weil nur weil Menschen Sex haben, muss mein Sexleben nicht genauso sein wie das von meinem Nachbar, Nachbarin. So, weißt du, es ist halt so unterschiedlich. Wir befinden uns ja auch irgendwie in unterschiedlichen Lebensphasen vielleicht gerade und manchmal passt es halt, manchmal nicht.
Voll.
Und
aber auch in Beziehungen. Also da auch gerade in langjährigen Beziehungen, wenn du halt keine Lust hast, hast du halt keine Lust. Und das finde ich auch immer so witzig, wenn irgendwie bei so Quiz oder so Partner, PartnerInnen gefragt werden, wie oft habt ihr Sex? Und ich denke mir immer so, ich glaube das nicht, was die da immer sagen. Weil manchmal haben die so, Also klar, also es ist ja immer so unterschiedlich. Manche wollen es ganz oft, manche mögen es viel, manche halt seltener. Und es ist ja eigentlich total egal, was ist man sagt. Es ist doch perfekt, wenn das für euch passt.
Ja,
deswegen finde ich immer so komisch, da so die Intention zu haben, ich muss jetzt irgendwie mehr sagen, damit die nicht denken, wir haben keinen Sex.
Oder Gott, das ist ja, wir sind ja nicht komisch.
Ja, genau.
Wir haben ja schon, weiß nicht, viermal die Woche Sex.
Ja.
Allein schon so, ich meine, wenn ich einen stressigen Tag habe, gehe ich nach Hause, lege mich ins Bett und möchte mit niemandem mehr sprechen.
Ja,
ja, da habe ich gar keinen Kopf mehr für.
Deswegen da auch Stichwort Performance.
Ja.
Nope.
Macht's, wenn ihr Bock habt und wenn ihr es auch mal eine Zeit lang nicht macht.
Ja. Who cares?
So what?
Nächste Frage. Jetzt geht's um Tampons und Kondome.
Crazy.
Und an Orten.
Ja, an bestimmten Orten, ja.
Genau, die nächste Frage ist, Tampon oder Kondom in der Vagina verloren? Geht das? Und wenn ja, wie gehe ich damit um? Wie bekomme ich es wieder raus? Susanna, hast du das schon mal erlebt?
Ja, das war auch kein Selbstversuch von mir dieses Mal, sondern das ist tatsächlich mit dem Kondom schon mal passiert. Und das war ja einfach so ein bisschen Misskommunikation auch.
Wo jetzt beim Sex?
Ja, genau. Dass er, glaube ich, angenommen hat, dass es irgendwie mit rausgekommen und ich dachte, dass er das quasi abgezogen hat, danach halt so.
Mhm.
Und wir sind dann irgendwie eingeschlafen und ich weiß noch, dass ich so 3-4 Stunden später so ultra Unterleibsschmerzen bekommen habe und dachte halt, ich bekomme meine Tage. Und dann so voll Panik und so ins Bad gegangen und es war aber nichts und ich war aber so, boah, ich habe so Unterleibsschmerzen so die ganze Zeit. Und dann habe ich mir halt meinen Mittelfinger, weil der längste, so einmal eingeführt und habe dann so, ich so, was ist das?
Mhm.
Und habe dann wirklich so mit so einem Haken quasi rausgezogen, war einfach das Kondom.
Krass.
Aber halt auch so, also in jeglicher Hinsicht, ich habe den Typen so rund gemacht, weil ich meine, also er muss, also was hat er denn angenommen so im Nachhinein, weil ich auch so, ich so dachte so, ja, er erklärt es schon so. Klar hätte ich auch nochmal nachfragen können, aber er muss es ja allemal gesehen haben, dass es nicht mehr auf der richtigen Stelle gesessen hat. Und es ist ja auch super, also die ganzen Spermien und so, das war ja alles trotzdem in mir drin.
Ja.
Also Schutz gleich zero. Das war richtig gruselig auf jeden Fall. Und ja, also das, dieses da selbst rausdoktoren, also ich weiß auch nicht, wenn das noch höher gerutscht wäre oder so, dann hätte ich es auch nicht gefunden. Dann hätte ich auf jeden Fall einmal ganz kurz irgendwo hingemusst zum Arzt, denke ich.
Ja, also ich habe 2 Storys. Eine Freundin hat...
Meine Freundin, klar.
Oh,
die kennen wir doch alle.
Ich wollte sie jetzt anfangen, aber es ist halt wirklich so.
Ja, I know.
Und zwar... weil ich das Thema auch wichtig finde, deswegen wollte ich sie nämlich einmal ansprechen. Die hat nämlich auch schon mal ein Kondom quasi in der Vagina, ist es quasi stecken geblieben, weil das Kondom einfach nicht richtig gesessen hat.
Mhm.
Und deswegen ist hier Stichwort, du brauchst die passende Größe
für
deinen
Penis. Das war,
das ist halt das A und O, das muss passen. Also wenn du nicht die richtige Größe hast,
dann bringt das gar nichts.
Wegrutschen.
Ja.
Und das ist nämlich dann auch...
Das war safe bei mir auch so. Also das war natürlich auch so, ne, kann ja auch mal je nach Erregungszustand sich da noch was verändern. Aber deshalb finde ich es eigentlich auch immer fast besser, wenn die Person mit Penis quasi, wenn ein Kondom gewünscht ist, das organisiert, weil er am besten oder die Person am besten weiß, habe ich vielleicht eine Allergie, welche Größe, was sitzt wirklich gut, so, ne? Ich habe eigentlich auch immer welche in meiner Tasche, aber das sind halt so diese Standarddinger.
Genau.
Und da kann halt schon mal das nicht so ganz passen.
Ja. Und zum Thema Tampon. Also, ich kenne das nur, wenn man irgendwie, keine Ahnung, betrunken nach Hause kommt oder so und dann das Bändchen nicht findet oder am nächsten Tag nicht mehr weiß, scheiße, habe ich jetzt das Tampon rausgenommen oder ist es noch drin? Also, das ist mir vielleicht auch schon mal passiert. Aber ansonsten habe ich mit... verlorenen Sachen in meiner Vagina noch nicht so Berührungspunkte gehabt.
Ja, tatsächlich eine Freundin von mir, auch wieder die Freundin, aber ist wirklich so, die hatte einmal einen Tampon drin, der saß wohl relativ weit oben, weil sie hat einfach den zweiten quasi so hinterhergeschoben.
Ah, ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen Horrormärchen, dass es dann richtig weit hochrutscht. Also ich glaube, irgendwann ist schon Schluss.
Ja.
Aber sie musste auf jeden Fall auch in die Notaufnahme, weil je länger ein Tampon ja auch in der Vagina ist, füllen sich da ja natürlich auch oder sammeln sich da ja auch Bakterien dran. Ja, also es kann ja natürlich auch dann dazu führen, dass irgendwas kippt in deinem Uterus und so weiter. Also ne, einfach so da auf jeden Fall wachsam. Deshalb soll man ja auch regelmäßig Tampons wechseln, andere Menstruationsprodukte immer wechseln.
Oder Menstruationstasse. Ja, gute Tasse. Alternative voll. Von Tampons.
Ja. Ja. Also egal was. Und genau, meine Freundin ist dann auf jeden Fall auch in die Notaufnahme damit gekommen. Das geht dann auch schnell. Also, ne, wie gesagt, das kann ja immer mal passieren. Ja. Aber dann auf jeden Fall das nicht aushalten, austragen. Also, ja, wichtig. Ja,
vor allen Dingen, was macht man dann? Fragt man eine Freundin oder einen Partner, Partnerin, kannst du mal da unten gucken? Also es ist halt, ich würde auch erste Anlaufstelle zu meiner Frauenärztin gehen.
Ja, also ich würde jetzt im Notfall dann dich anrufen. Ja, und okay. Du, ich finde auch, du kannst auch mich anrufen.
Okay, ich überlege.
Machen wir hier Pinky-Schuhe?
Nein.
Hallo, ich trage dich jetzt als mein Notfall-Tampon-Kontakt ein.
Ja, I doubt it. Aber lass doch mal unsere Expertin fragen, wie wirklich der richtige Vorgang ist, ob das überhaupt passieren kann, wie schlimm das ist und was man vor allen Dingen machen sollte, wenn es passiert.
Gute Nachricht. Nein, in der Vagina kann erstmal nichts verloren gehen. Im Gegensatz zum Darm zum Beispiel ist die Vagina durch den Muttermund begrenzt. Da geht's erstmal gar nicht mehr weiter. Ein abgeschlossener Raum sozusagen. Wenn du selber aber mal an ein Tampon, ein Schwämmchen oder ein Kondom nicht mehr mit den Fingern herankommst, dann kann dir dein Gynäkologe oder deine Gynäkologin ganz einfach helfen. Zuvor kannst du aber Folgendes versuchen. Entspann dich erstmal, damit sich deine Vagina möglichst nicht verkrampft und du einfachen Zugang hast. Versuch dann, den Gegenstand mit deinen Fingern zu erreichen, am besten in einer Position, bei der du ein Bein auf einen Hocker stellst oder in die Hocke gehst. Probier außerdem mal, mit deiner Beckenbodenmuskulatur das verloren gegangene Objekt Richtung Vaginalausgang zu drücken, damit du noch etwas leichter rankommst. Mit Tampons funktioniert das aufgrund ihrer Größe ganz gut, mit Kondomen manchmal weniger gut. Den Beckenboden regelmäßig zu trainieren, lohnt sich eben auch dafür. Die Kegelübungen, die ich dafür in deinen Orgasmus beschreibe, sind ein super einfacher Start. Vielleicht magst du ja noch heute damit anfangen, dann bist du schon mal gut vorbereitet.
Beckenbodentraining. Ich mach's gerade.
Ja, ich
direkt als du es gesagt hast. Ja, okay. Anspannen. Aber es ist echt so. Das predigen ja wirklich alle, ne? Und wie viele Artikel wir auch schon drüber geschrieben haben, Becken, Boden trainieren, das ist so wichtig. Ja. Also ich vergesse es einfach immer wieder.
Ich mag halt, was ich richtig gerne mag, ich habe in meinem Büro nicht nur meinen Schreibtischstuhl, sondern auch noch diesen Gymnastikball. Und der ist halt auch ganz nice so. Mhm. Und dann irgendwie kippt man ja auch nochmal immer so ein bisschen und Kreis ist so quasi wie Geburtsvorbereitung.
Ja, stimmt.
Nur ich bereite mich aufs nächste Meeting, weil wenn man echt auch lange sitzt und so weiter, ist das schon auch mal ganz geil.
Und du kannst es ja auch überall machen.
Ja,
ne? Egal,
und
man sieht es nicht. Du kannst halt, also ich mach's gerade. Das ist auf jeden Fall immer wichtig. Okay.
Nice.
Next question.
Yes. Warum ist Selbstliebe beim Sex so wichtig? Wie kann ich mehr Selbstbewusstsein beim Sex lernen?
Oh, Selbstliebe. Das ist ja auch so ein, da auch wieder so viel schon drüber recherchiert und geschrieben und man predigt es ja auch immer wieder. Und ich glaube, das ist wirklich sehr vielen, dass so das Thema Selbstliebe, deswegen so, ja, nicht, dass es denen zum Hals heraushängt, aber es ist so schwierig, es zu greifen, weil man predigt immer, du musst erstmal dich selbst lieben, dich, deinen Körper, bevor du andere lieben, bla bla bla. Aber es ist halt
echt
Genau.
Wie konkret geht man das so an? Weil ich finde, es ist so ein allumfassender Begriff auch. Da fällt ja super, super viel rein. Wir haben es jetzt einfach mal hier auf den Sex natürlich bezogen, aber das, keine Ahnung, kann ja auch mit Mental Health hängt das zusammen und so weiter. Also das sind so viele Sachen einfach.
Genau, aber trotzdem finde ich es deswegen auch so wichtig, da trotzdem immer wieder drüber zu reden, weil es muss wirklich irgendwann im Kopf ankommen. Und ich habe jetzt so das war nämlich jetzt auch ein letzter Artikel, den ich geschrieben habe, zum Thema Selbstakzeptanz und Selbstliebe, dass einfach erstmal Selbstakzeptanz bei gewissen Sachen einfach schon mal reicht. So. Ja. Ich muss mich nicht komplett lieben und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt irgendwann passieren wird, aber sich einfach erstmal selbst zu akzeptieren, manche Dinge auch einfach mit Humor zu nehmen, zu sagen, ja, das finde ich halt nicht so geil an mir, jo, aber es ist halt so. Und damit erstmal umzugehen und dann auch auf den Sex bezogen, ist das, glaube ich, auch, so wohler du dich selbst in dir und in deinem Körper, mit deiner Person fühlst, umso leichter klappt alles andere, ob Sex oder alles andere im Alltag, im Leben. Ja, ich glaube, dass so der Schritt erstmal zur Selbstakzeptanz reicht, um sich irgendwann, ich meine, wenn du dich selbst komplett liebst, mega, you go girl, aber ja, es ist nicht so leicht.
Voll, und ich finde auch gut zu wissen oder für sich selbst zu verinnerlichen, dass Selbstliebe, auch wenn es ein Ziel ist, wo man hin anstreben will, so, es ist nicht das komplette Ultimum, so, du kannst auch noch andere Ziele haben, so, weißt du, also manchen Leuten fällt es eben schwieriger und die werden vielleicht auch nie richtig da ankommen, ich weiß auch nicht, ob ich da jemals so 100% sein werde oder ob ich da nur 80% sein werde, ist aber auch in Ordnung, so, solange du dich einfach gut und auch wohlfühlst mit dem, was du machst und so, manchmal ist ja auch einfach der Weg das Ziel, so, anstatt da dann zu sein und ich weiß auch gar nicht, wenn ich da 100% angekommen wäre, was wäre dann? Also was wird dann passieren? So? Ja. Also ich glaube einfach so ein bisschen, wenn man im Alltag ist, das so zu verinnerlichen und sich immer wieder vor Augen zu führen, was man machen kann, wie man da noch vielleicht ein Stückchen näher hinkommen kann. Ich glaube halt gerade, was zum Thema Selbstliebe oder sich selbst auch einen Spiegel vorhalten, natürlich auch immer so ein sowohl positive als auch negative Effekte haben kann, ist Social Media, weil man sich da einfach wahnsinnig vergleicht. Also in jeder Hinsicht, aber auch gerade zum Thema Selbstliebe. Mittlerweile finde ich, dass wir da besser die Kurve gekriegt haben, wir als Menschheit, weil da eben auch mehr so dieses Unperfektsein.
Aber es ist ja auch immer so
gezeigt wird.
Werden dir die Sachen angezeigt, folgst du den Menschen.
Ja, ja,
voll. Weil das ist auch so wichtig, such du, kannst dir selbst aussuchen.
Ja.
Okay, natürlich werden wir auch zugeschüttet mit so anderen Beispielen, aber du kannst dir selbst aussuchen, wen du inspirierend findest, wen du folgst, wen du motivierend findest und welchen Weg du quasi verfolgen möchtest.
Du kannst schon aktiv selbst dafür ein Stückchen tun, das auf jeden Fall. Und ja, aber es ist natürlich trotzdem immer noch eine riesengroße Schönheitsbubble und verleitet dann natürlich auch so. Also ich würde schon sagen, dass ich relativ einen guten Blick habe darauf, okay, das ist jetzt echt ein krasser Filter oder so und mich dann auch nicht daneben stelle und sage so, warum sieht es bei mir anders aus, warum habe ich Dellen am Po, warum bin ich irgendwie, ne, also so auch so körperlich bezogen und das spielt ja dann auch so daran, finde ich mich selbst attraktiv, kann ich mich selbst lieben, so. Und ich muss sagen, wirklich, ich finde Menschen oder mich selbst auch mit vermeintlichen Fehlern, also wirklich Fehlern in Anführungszeichen, es ist so menschlich, Dellen zu haben, Streifen zu haben, Narben zu haben, irgendwas als unterschiedlich groß, whatever. Ich finde es so viel attraktiver, als wenn sich jemand die ganze Zeit stresst, perfekt zu sein. Und auch so aalglatt irgendwie ist.
Das
ist
so, wenn wir in der ersten Folge drüber geredet, auch so Richtung Rasierpickel und so war es. Also es ist halt alles einfach komplett normal. Und als ich die Frage gelesen habe, ist mir auch als erstes in den Sinn gekommen, ja, wie kann man eigentlich so sein Selbstbewusstsein in Bezug auf das Körperbild stärken? Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich so ein Aha-Moment in einer Sammeldusche bei einem Festival. Das war wirklich so. Ist jetzt nicht so, dass ich da so, also man soll ja nicht jetzt so rumgucken. Also man guckt ja trotzdem einmal, da waren so viele Frauen, nackte Frauen in meinem Alter, älter, jünger. Und ich dachte mir so, so sehen echte Frauen halt auch aus. Ja, ja. Oder auch am See, am Pool, am Meer oder so. Das finde ich, das gibt einem echt nochmal so,
Auf jeden Fall.
Du brauchst nicht so perfekt aussehen, wie alle denken, es ist perfekt. Also das hat mich echt so, dachte ich so, oh, das tat irgendwie richtig gut.
Ja.
Und dann geht man auch so da rein und ich habe dann auch, also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, ich habe jetzt keinen Teamsport gemacht, wo manche sind ja schon damit aufgewachsen, so in seinem Duschen so. Das habe ich nie gemacht, aber das hat mir voll so das Gefühl gegeben von, ja, das tat richtig gut. Ja. Das war irgendwie, das hat einen auch mal so ein bisschen geerdet.
So die breite Masse auch, ja, einfach so, voll, ne? Und ja, ich bin auch irgendwie so ein bisschen stolz, dass wir bei Women's Health so Themen auch immer mehr aufgreifen. Voll. Weil natürlich wandelt sich auch gerade die Fitnessindustrie, mhm, ich habe es ja gerade schon angesprochen, auf Social Media werde ich natürlich trotz alledem auf meinem Arbeitshandy auch immer noch von rechts und links, mhm, von den ganzen richtig toll durchtrainierten Frauen, das muss man ja auch sagen, das ist eine wahnsinnige Arbeit, mhm, so. Ja. Aber es gibt eben auch noch alle anderen, ja, rechts und links daneben. Und voll, die sind auch wunderbar, so. Aber ich finde es gut, dass der Weg auf jeden Fall mehr dahin geht, zu zeigen, es gibt unterschiedliche Formen, die auch krass trainieren und, ja, so weiter. Voll. Und die sich auch lieben, so wie sie sind. Es gibt, ja, nicht mehr dieses eine Perfekte, wo alle hinstreben und alles andere rechts und links fällt halt so aus der Norm oder, ja, so.
Wo wir gerade schon beim Thema Sport sind, hier bei uns in der Redaktion, haben wir natürlich auch viel gesportelt. Ja. Und da bin ich auch so, gucke ich so rechts und links, meine Arbeitskollegin so, die eine mega durchtrainiert, voll den perfekten Körper. Und ich bin zum Beispiel so eine, ich werde sofort rot, wenn ich joggen gehe. Aber ich bin so, ich bin so, oh, wenn ich eine Yoga-Klasse mache, ich sehe nicht attraktiv beim Sport aus. Und es ist echt so, also ja. Es ist alles,
ja,
mach dein Ding.
Voll. Ich glaube, es ist auf jeden Fall, lasst uns das so festhalten, ein riesengroßes Learning. Mhm. Und ich glaube, wir können alle noch richtig viel lernen. Und vielleicht hat unsere Expertin da auch noch ein paar Tipps.
Die gerade wir uns in Bezug auf Sex nochmal, ja, und Selbstbewusstsein, gerade beim Sex. Aber ich glaube, das kommt ja dadurch, wenn du dich selbstbewusster fühlst,
voll, das ist,
dann bist du natürlich auch selbstbewusster beim Sex.
Ja.
Aber was natürlich auch noch dabei hilft, sich selbst besser kennenzulernen, zu wissen, was, ja, gefällt mir eigentlich, ja, was ich mit meinem Gegenüber beim Sex mache. Und wenn man das von sich aus schon weiß, dann kann man das ja auch gut kommunizieren, ja, dann läuft es besser, dann fühlen sich alle irgendwie sicherer. Und
auf jeden Fall, ja.
Das Ergebnis ist schöner.
Das hast du gesprochen wie, ja, ich weiß nicht, selbst eine Expertin. Ja. Trotzdem lassen wir Lea jetzt nochmal zu Wort kommen.
Gerade wenn du mit deinem Körper unzufrieden bist, verfällst du vielleicht in das, was wir Sexologen Spectatoring nennen. Also das sich selbst beobachten und bewerten während des Sex. Spectatoring hält dich davon ab, Sex wirklich zu genießen. Es hält dich in diesen negativen Gedanken gefangen. Orgasmen macht Spectatoring oft absolut unmöglich. Das ist die eine Seite der Medaille. Warum ist aber Selbstliebe noch wichtig? Weil du sie brauchst, damit deine Lust und deine individuellen Bedürfnisse zählen. Erlaub dir, diese Lust zu priorisieren und finde Zeit für dich im Solo-Play erst einmal zu lernen, was du und dein Körper genau brauchen. Coaches in meiner Praxis gebe ich oft Spiegelübungen als Hausaufgaben mit. Und eine davon funktioniert so. Welche zwei Körperteile magst du an dir am wenigsten? Vielleicht sind es deine Ohrläppchen, deine Oberschenkel oder deine Zehen. Überleg dir nun, welchen wirklich positiven Einfluss diese Körperteile auf dich haben und dann bedank dich täglich im Spiegel bei diesem Körperteil genau dafür, während du ihn liebevoll streichelst. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hab euch lieb, Oberschenkel, weil ihr mir erlaubt, auf dem Rad jeden Morgen super schnell ins Büro zu kommen und ich mich dank euch beim Sex so wunderbar an meinem Partner festklammern kann. Versuch außerdem, genau diese Stellen beim Duschen oder Eincremen mit besonders viel Liebe zu versehen. Die bekommen sie nämlich sonst so selten von dir.
Richtig witzig, bezüglich Körperregionen, die man nicht mag. Mhm. Wir haben gestern in der Redaktion noch so einen Leggings-Test gemacht und dann, mhm, haben wir die Leggings ja geshootet. Mhm. Und ich habe eine Leggings getestet, bin wieder zurück ins Büro. Und dann warst du und meine Arbeitskollegin, haben wir doch zusammen, yeah, da gestanden, habe ich noch gesagt, so, oh, und auf dem einen Bild hat man wohl meinen Bauchnabel gesehen. Ich hasse meinen Bauchnabel. Das war gerade sehr witzig, weil das wäre auf jeden Fall so total. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde meinen Bauchnabel.
Okay, du müsstest also deinen Bauchnabel, genau, streicheln.
Ich müsste meinen Bauchnabel streicheln.
Okay.
Weil, ja, ich habe nämlich gerade tatsächlich nebenbei kurz gegoogelt, was die Funktion von einem Bauchnabel ist, damit ich dem danken kann. Und ja.
Was ist die Funktion? Fusselsieb.
Ja, ist wirklich so. Also,
oh mein
Gott. Nein, Quatsch. Aber es ist also wegen Nabelschnur, bla bla.
Ja,
aber
ja,
halt,
ja,
danach, was die Funktion ist. Keine Ahnung, meiner ist auf jeden Fall relativ groß, dass man auf jeden Fall Shots daraus trinken könnte. So ja, zu meinem Körperteil. Welches ist dein Körperteil?
Also ich mag meine Knie gar nicht.
Knie?
Ja.
Oh, ich mag meine Knie.
Ja, schau, ich meine nicht. Die sind richtig krumm und schief und knubbelig.
Knie?
Ja.
Echt?
Ja.
Ich habe eine Ader über mein Knie laufen. Meine Mama hat das auch und es sieht genau gleich aus.
Herzlichen Glückwunsch.
Aber ja.
Ja, wow, schau. Knie. Aber weißt du, manchmal ist es ja auch so, also habe ich ja gestern auch zu dir gesagt, so, hä, das ja, wäre mir im so Leben nicht aufgefallen. Also wirklich ist es so, das ist halt so die eigene Unsicherheit vielleicht dann auch ja, mit bestimmten Bereichen. Man nennt sie ja auch gerne mal so Problemchen oder Problemzonen ja, oder wie so, also so alles vermeintlich, weil es sind ja keine Probleme. Nee. Aber man kann sich da schon, glaube ich, so ein bisschen reinsteigern. Aber anderen wiederum fallen die gar nicht auf oder sie finden sie gerade extra attraktiv.
Ja.
Also, ihr Lieben, streichelt euch, streichelt eure...
Ich streichel meinen Bauchnabel.
Wir sind hier gerade mal, wir machen mal kurz Werbeunterbrechung. Wir machen mal ganz kurz Pause und sind beim Streicheln.
Okay, nächste Frage. wie kann Selbstbefriedigung das Selbstwertgefühl steigern? Ich glaube, das haben wir vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, dass ich fest der Überzeugung bin, dass wenn du selbst weißt, was du möchtest, wie du zum Orgasmus kommst, was sich gut anfühlt, wobei du Spaß hast, wenn du das selbst herausfindest und weißt, dann kann es einfach nur beim Sex besser werden. Und ich glaube, das ist schon so ein Faktor, der das Selbstwertgefühl steigern kann.
Auf jeden Fall. Und halt auch so, ich finde es super spannend, so diese Selbstentdeckungsreise mit mir einfach zu haben. Also ich würde immer auch Me-Time haben wollen, auch wenn ich in einer festen Beziehung bin, weil ich es einfach super wichtig finde, so auch mit mir diese Momente eben zu haben und mit und mir selbst eben auch ein gutes Gefühl geben zu können. Und ich glaube, das spiegelt sich dann ja auch in einer Beziehung oder spiegelt sich auch auf mein Gegenüber wieder. Und diese Energie, die man daraus oder die ich daraus mitnehmen kann, ist, glaube ich, eben auch super wichtig. Und die spiegelt sich dann natürlich auch noch weiter darüber hinaus mit. Mhm. So, wenn ich einfach weiß, was mir gut tut, dann kann ich das auch, weiß nicht, in meinen Alltag einfach mit reinnehmen. So.
Ja.
Und ich finde auch zu Selbstbefriedigung, da denkt man halt jetzt so immer relativ stumpf, aber da gehört halt auch noch so viel mehr dazu. Also ich höre zum Beispiel auch voll gerne so erotische Geschichten. Und einfach so das, so, ne, so das, einfach so mir jetzt dann auch die Zeit zu nehmen. So, ich habe jetzt, ich gönne mir jetzt was so. Ja. Und ich höre mir das dann an und lasse auch meinen Fantasien und Gefühlen und Emotionen irgendwie so dann freien Lauf und habe auch das Gefühl, ich bin so in meinem Safe Space und kann das halt alles machen und so. Und das gibt mir einfach, ist so ein bisschen so, wie so meine Seele wird gestreichelt. Ja. Da habe ich immer das Gefühl, es tut halt einfach richtig gut. Aber das muss man, glaube ich, auch lernen. Weil das, ja, ich glaube, viele Paare denken auch so ein bisschen, okay, wenn man sich dann hat, dann braucht man das gar nicht mehr. Oder dann ist das überflüssig und die haben dann quasi nur noch die Zweisamkeit halt so. Aber ich finde es wichtig. Ich weiß nicht, du bist unsere Expertin. Ja. Kannst du ja mal dazu sagen, wie du das siehst.
Nee, finde ich zu 100%. Weil du, wie du schon gerade gesagt hast, du brauchst es ja einfach auch für dich selbst.
Ja.
Und manchmal, das ist ja auch, ich weiß nicht, also ich finde es schon so ein Ding, dass natürlich Selbstbefriedigung kannst du ja auch oft, also finde ich, mit Sex nicht unbedingt vergleichen.
Nein.
Ist ja was komplett anderes. Und was auch überhaupt nicht, das hat ja auch nichts mit dem, mit der Partner oder mit der Partnerin zu tun, sondern einfach, das machst du einfach für dich.
Ja, genau.
Und es ist schön, wie du gerade schon gesagt hast, Me-Time und ja, und es ist einfach, das tut gut. Und ich finde schon, dass man das, also was heißt, dass man das braucht? Ich brauch's. Ja. Andere brauchen es vielleicht, andere brauchen es vielleicht nicht.
Ja, das ist ja auch, natürlich ist das super typabhängig halt auch einfach. Aber ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wenn man das trotz Beziehung halt haben will und machen will. Und man sollte sich auch nicht schlecht fühlen. Deshalb, das hat jetzt nicht irgendwie diesen Effekt, so ich habe dann weniger Lust auf meinen Partner oder ich mache das halt, weil ich genau weiß, wie ich es halt brauche. Und mein Partner, ne, so das ist halt, seht's lieber so als so Learning. Was du daraus ziehst, kannst du dann auch woanders auch mit einfließen lassen.
Genau, Vorlieben kommunizieren, aber kann ja auch genau andersrum sein, dass man dann noch mehr Lust hat.
Absolut. sich irgendwo Appetit holen und dann und gegessen wird aber zu Hause.
Genau.
Ja, lass doch nochmal Lea dazu hören, was sie zu Selbstbefriedigung und dem Selbstwertgefühl zu sagen hat.
Soloplay ist, das sind sich wirklich praktisch alle Sexologen einig, absolute Grundvoraussetzung für eine erfüllte Sexualität. Wir lernen, was unsere individuellen Körper an Berührung brauchen und werden vertrauter mit unseren eigenen Fantasien und Wünschen. Selbstbefriedigung ist gesund und völlig normal. Weltweit haben zum Beispiel 78% der Erwachsenen in einer groß angelegten Studie von Tenga angegeben, dass sie masturbieren. Selbstbefriedigung hat auch wirklich unglaublich viele positive Nebeneffekte, die ich in Dein Orgasmus auch noch so ein bisschen genauer beschreibe. Sie reichen wirklich von Stressreduktion, Anregung des Herz-Kreislauf-Systems, einer antidepressiven Wirkung, einer erhöhten Lebenserwartung, einem jüngeren Aussehen bis hin eben zur Erhöhung des Selbstwerts. Dass Selbstbefriedigung das Selbstwertgefühl steigert, wurde in einigen Studien wirklich gut belegt. Die Probandinnen haben nach dem Orgasmus und der Masturbation den eigenen Körper besser bewertet.
Jüngeres Aussehen, das nehmen wir doch mit.
Ja, wir brauchen gar keinen Botox und auch Lebenserwartung. Also ich glaube, ich werde 150.
Selbstbefriedigung ist das neue Botox.
Finde ich toll.
So, kommen wir zur nächsten Frage. Wir verlassen so ein bisschen das Thema Selbstliebe und Sex und gehen Richtung gynäkologische Untersuchungen. Die nächste Frage ist, was sollte man beim Frauenarzt immer checken lassen? Welche Voruntersuchungen gibt es bzw. lohnen sich? Und was davon machst du, Susanna?
Die Frage aller Fragen.
Ja, das ist nämlich echt, finde ich, eine sehr gute Frage, weil es mich selbst interessiert.
Ja, also ich gehe auf jeden Fall immer zu diesem jährlichen Check-up, wo man natürlich einmal auch spricht, ist überhaupt irgendwas, war irgendwas und so weiter. Dann auf den tollen Stuhl muss und da quasi die Abstriche machen lässt. Also das, was sowieso quasi von der Krankenkasse übernommen wird, das mache ich. In meiner Familie ist das Brustkrebsrisiko relativ hoch. Also genau, da lasse ich das immer noch mit abtasten.
Aber das ist, also ich gehe zweimal im Jahr quasi und ich glaube, die nennt das immer so einmal kleine Untersuchung, große Untersuchung. Kleine ist quasi nur auf dem Stuhl Abstrich und die große Untersuchung ist mit Brustabtasten.
Genau, ja. Okay. Und ich gehe halt, also ich lasse es einmal machen.
Okay.
Und dann alles zusammen. Genau, und mache das alles zusammen. Und ich lasse dabei auch immer noch auf komplett Geschlechtskrankheiten testen. Also einfach für mich, für meinen Kopf, dass ich weiß, einmal I'm safe. Ich bin sehr picky auf jeden Fall mit Verhütung, aber es kann natürlich immer nochmal was passieren. Bei Frauen eben auch das Risiko, dass zum Beispiel Chlamydien nicht unbedingt direkt sich bemerkbar machen und zur Unfruchtbarkeit führen können. Und ja, da ist es einfach super wichtig, da sich regelmäßig auch zu testen. Wenn ich jetzt einen Risikokontakt gehabt hätte, dann würde ich auch direkt testen lassen.
Ja, voll wichtig.
Ja, und auch ich habe echt lange gebraucht, bis ich eine Frauenärztin gefunden habe, die mich da nicht verurteilt für. Also ich habe so lange bin ich zu GynäkologInnen-Praxen gegangen und war dann immer so, ja, ich würde gerne noch mal einmal auf alles, was ich ja auch selbst bezahlen muss. Ich zahle das beim Frauenarzt selbst, das ist nicht billig. Und dann so, ja, arbeiten Sie im Milieu?
Als ob, hatte ich gefragt, war der? Echt?
Ja. Das war richtig. Und dann, sie haben einfach sehr viele wechselnde GeschlechtspartnerInnen. So richtig so, es geht die gar nichts an.
Also.
Und jetzt ist es so wirklich, sie zuckt nicht mal mit der Wimper so. Es ist wirklich so, machen wir direkt mit. Henning, ausgeführt. Weil es sollte ist ja auch so wirklich sein. So, ne? Also da noch einmal dazu, es gibt auch natürlich in jeder Stadt kostenlose Teststationen. Auch gerade natürlich auch für Frauen oder beziehungsweise Personen, die auch aufgrund ihres Jobs da noch mehr Partner, Partnerinnen haben. Ja. Das ist so ein bisschen, die gucken schon, dass sie das so ein bisschen aufteilen. Also da kann jetzt nicht einfach jeder jeden Tag sich testen lassen, so das nicht. Also wenn du halt so mehr Risiko hast, dann wirst du da auch schon vorher drangenommen. Aber so Teststationen nehmen eben trotzdem auch jeden anderen auf. So. Mhm. Also da muss man jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Sexualität oder so. Das war auch eine Zeit lang mal. Gab es zum Beispiel für schwule Männer Teststationen und für, also die wurden dann quasi bevorzugt. Mhm. So einfach. Und mittlerweile ist das eben so relativ open und man kann sich da natürlich hin. Und wenn man gerade so irgendwas Risikomäßiges hatte, dann finde ich, ist das super wichtig, um einfach auch das ausschließen zu können. Ich meine, wie schlimm ist das denn so? Du denkst, du weißt nicht so ganz, woran du bist und willst dann natürlich da irgendwie Klarheit haben.
Voll.
Genau. Und ansonsten, ich glaube, das war's so.
Ja, was ich mache mich auch nicht mehr und ich frage mich nämlich, ab welchem Alter muss man sich da ein bisschen mehr drum kümmern?
Voll. Ich weiß, also ich weiß, dass ich gegen HPV bin ich zum Beispiel geimpft. Das war sonst am Anfang auch immer noch so ein bisschen, wo man geguckt hat, beziehungsweise ob das irgendwann sinnig macht. Meine Oma hatte auch Gebärmutterhalskrebs, deshalb war das irgendwann, also ich glaube immer, wenn man Risikopatientin ist, dann sagen die so und so, das sind ihre Optionen oder da müssen wir auf jeden Fall mehr drauf gucken. Ja, aber ansonsten.
Ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort von der Expertin.
Meinst du, aber wir sind so schlecht?
Ich weiß nicht. Ich bin gespannt, weil ich möchte es wissen und ja. Wer ist denn unsere zweite Expertin?
Dr. Christine Adler ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Hamburg und spezialisiert auf Naturheilverfahren. Auf Social Media und ihrer Webseite beantwortet sie Fragen rund um Schwangerschaft, Kinderwunsch, Intimoperation und mehr. Und heute steht sie uns hier im Podcast zur Seite und wir sind schon sehr gespannt, was sie uns zu den Vorsorgeuntersuchungen sagen kann.
Es gibt die sogenannte gynäkologische Krebsfrüherkennungsuntersuchung. Das steht allen Frauen zu, ab 20. Das bedeutet, einmal im Jahr zur Gynäkologin gehen. Da wird dann ein Gespräch und eine Untersuchung gemacht. Ich würde immer empfehlen, sich darauf ein bisschen vorzubereiten. Gerade im Gespräch ist es immer ganz gut, schon mal zu wissen, was man besprechen möchte. Dann hat man einen gesetzlichen Anspruch auf eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung. Da wird ab 20 dann eine gynäkologische Untersuchung gemacht. Es wird ein Abstrich vom Gebärmutterhals gemacht. Ab dem 30. Lebensjahr wird dann auch zusätzlich die Brust untersucht. Und für Frauen ab 50 gibt es dann auch noch die Krebsfrüherkennung auf Brustkrebs mit der Mammographie und die Darmkrebsfrüherkennung. In Bezug auf Zusatzleistungen würde ich immer schauen, welchen Bedarf ich da sehe, das vielleicht vorher mit meiner Ärztin besprechen. Es kann zum Beispiel sinnvoll sein, bei einem Kinderwunsch schon mal einen Ultraschall zu machen oder ähnliches. Das würde ich aber immer ganz individuell sehen.
Okay, also machen wir alles richtig?
Wir machen alles richtig. Ja, ja, sehr gut. Also da dachte ich jetzt auch, aber gut.
Nee, ich glaube, es ist auch wirklich individuell.
Ja,
also
voll.
Ich zum Beispiel spreche auch zum Thema Pille absetzen. Ich hab Migräne und da war es dann auch so das Thema mit Hormone. Und
ja.
Das ist natürlich immer super, wenn man dann eine Gynäkologin hat, mit der man halt gut darüber reden kann, die einen auch wirklich berät und hilft.
Ja. Absolut. Ja. Also ich glaube, das ist diese allgemeinen Untersuchungen. Ich habe immer irgendwie so ein bisschen so, wenn ich da raus bin, denke ich mir immer so, Gott, was, wenn jetzt direkt danach was ausbricht und ich dann erst in einem Jahr da wieder bin. Ich glaube, wenn man natürlich so, wir hatten ja auch letzte Folge, das mit dem veränderten Vaginalgeruch zum Beispiel, wenn man selbst an sich eben was bemerkt, was einen verunsichert, am besten nicht googeln, sondern dann sich doch Hilfe suchen. Dafür ist es ja dann auch da.
Voll. Die nächste Frage finde ich richtig witzig, weil die habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt. Stimmt es, dass sich der Zyklus von Frauen aufeinander einpendeln kann oder ist das nur ein Mythos?
Ja, also
sag kurz, was denkst du?
Ja, ich glaube ja da fest dran, ehrlich gesagt.
Nicht. Also ich glaube nicht, nee.
Doch, ich will das irgendwie glauben.
Ja, ich will auch, weil ich bin auch immer so, ich kriege die bald. Und dann sobald wir irgendwie, egal ob mit einer Freundin, Arbeitskollegin, wenn wir irgendwie zeitgleich oder relativ zeitgleich unsere Periode haben, dann ist es direkt so, wir haben uns schon aufeinander eingependelt. Dann wird das natürlich sofort gedroppt, aber ich glaube es nicht.
Irgendwie will ich dran glauben, aber ich glaube es auch nicht, weil, also ich muss auch sagen, manchmal ist das ja auch so super, also mein Zyklus geht ja auch nicht unbedingt gleich lang wie deiner, weißt du, es kann halt schon gar nicht so rein rechnerisch, glaube ich, gehen. Aber ja, ich glaube, Frau Dr. Adler weiß da
besser Bescheid.
Den besseren Hintergrund und kann uns genau sagen, ob es stimmt oder nicht.
Es gab mal eine Studie in den 70er Jahren, die meinte, das zu beweisen. Inzwischen gibt es aber ein paar mehr modernere Studien, die alle zeigen, das ist wohl nicht so. Die wissenschaftliche Qualität ist sicherlich ein bisschen unterschiedlich. Aber letzten Endes ist der aktuelle Wissensstand, das ist ein Mythos.
Okay, es ist ein Mythos.
Voll gut. Und auch nicht.
Hätte mich auch gewundert.
Warum sind die Periodenlängen und Stärke der Blutung so unterschiedlich? Und warum überraschen uns die PMS-Symptome immer wieder?
Aber sind also Periodenlänge und Stärke, ja doch, das stimmt. Also ich habe eine App, wo ich meine Periode mit tracke, und ich weiß auch ziemlich genau, also es stimmt schon ziemlich genau. Ich weiß, wenn sie mir sagt, ich kriege am Wochenende, am Freitag meine Periode, dann passt das meistens, dann kriege ich die Freitag, Samstag.
Ja.
Das kann ich ganz gut tracken. Aber das stimmt, dass die gerade die Länge und die Stärke echt unterschiedlich ist. Manchmal dauert es 2-3 Tage, manchmal eine Woche.
Ach krass.
Also jetzt nicht eine Woche, ich blute nicht eine Woche durch, aber bis nichts mehr da ist, kann es manchmal richtig lange dauern. Aber manchmal ist es auch nach 3 Tagen komplett weg.
Krass.
Und vor allen Dingen auch die Stärke, das finde ich variiert bei mir auch.
Mhm.
Und das ist echt nervig.
Das ist so... Wenn man genau vorher genau wüsste, okay, das und das kommt jetzt so und so lange, dann kann man sich wenigstens so mental auch drauf einstellen. Aber auch dieses, kennst du diesen blöden Tag, wo man denkt, es ist schon vorbei und zieht wieder so sein, ich nicht Baumwoll-Schlüppi-Höschen, sondern halt sein schönes Höschen an.
Und so ätschi-bätschi, hier bin ich nochmal.
Das ist echt so nervig. Aber ich kann, muss ich auch sagen, wirklich jedem empfehlen, den Zyklus zu tracken. Mhm. Also da gibt es mittlerweile auch kostenlose Apps oder auch einfach nur in den eigenen Kalender eintragen. So, das tut einfach für den Kopf auch echt viel, so zu wissen, ah, okay, da ist mein Eisprung, und dann so ein bisschen in sich reinzuhören. Mhm. Habe ich vielleicht auch andere Needs so an dem Tag, oder bin ich vielleicht irgendwie extra schlapp? So, das kann halt auch da dann von kommen und sich dann nicht so zu stressen, finde ich. Also mir gibt es ein gutes Gefühl einfach.
Ja, voll. Aber warum sich das jetzt wirklich unterscheidet, das fragen wir mal unsere Expertin.
Warum sind die Periodenlänge und die Stärke der Blutung so unterschiedlich? Naja, die einfache Antwort ist, wir Menschen, wir Frauen sind ja auch sehr unterschiedliche Menschen und Individuen. Der Zyklus ist wirklich von sehr vielen verschiedenen Einflussfaktoren abhängig. Natürlich grundsätzlich erst einmal, wie alt wir sind, dann von unserer Gesundheit. Auch Einflussfaktoren wie zum Beispiel Schlaf oder Stress, all das beeinflusst unseren Zyklus. Und deshalb ist die Periodenlänge und die Stärke der Blutung von Frau zu Frau auch so unterschiedlich. Auch ob es ein prämenstruelles Syndrom, PMS, gibt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Einige Frauen kennen diese Thematik gar nicht. Bei anderen Frauen gibt es das ganz deutlich und manchmal auch sehr stark ausgeprägt, sodass es den Alltag auch deutlich beeinträchtigt. Auch da ist es so, wir Menschen sind alle recht unterschiedlich.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja.
Es ist ja unterschiedlich.
Macht Sinn einfach.
Aber es ist auch krass, wieder so Stress und Schlaf.
Ja.
Es ist echt, das A und O.
Ich finde ja auch, also ich bin mal nach Mexiko geflogen und einfach dieser Flug, ich sollte kurz nach der Landung meine Tage bekommen und einfach dieser Flug, dieser Stress davor, auch dieser Druck in dieser Kabine, habe ich danach dann auch gelesen, kann auch dazu führen, dass sich dein Zyklus komplett verschiebt. Und ich hatte dann einfach 2 Monate nicht meine Tage und danach erst dann wieder.
Oh Gott.
Ja, das war super. Ja, da hatte ich auch kurz Panik.
Crazy. Aber gut, bleiben wir beim Thema Periode, wo wir übrigens auch nochmal eine Special-Folge für machen, weil das Thema, da kann man sehr viel zu erzählen. Das sind jetzt erstmal so die ersten Fragen, aber genau. Warum riecht mein Menstruationsblut und warum hat mein Menstruationsblut verschiedene Farben?
Also, ist mir noch nie aufgefallen. Also halt so, schon manchmal so, ich trage ja Periodenunterwäsche, das saugt eigentlich relativ gut ein, so, und das finde ich auch relativ geruchsneutral. So klar, so dieser typische Bluteisengeruch weiß ich jetzt gar nicht. Ist mir noch nie so bewusst aufgefallen, zumindest. Ich glaube halt, es wird eher schwierig, wie gesagt, was wir vorhin auch hatten, wenn man es halt nicht regelmäßig wechselt. Also dann eher
ein Tampon.
Genau, okay, Tampon oder auch wenn ich jetzt die Hose irgendwie 2 Tage tragen würde oder so. Dann wahrscheinlich einfach mit den Bakterien, aber sonst weiß ich nicht. Den
Geruch auch nicht so, aber verschiedene Farben, das finde ich ist schon manchmal da, weil manchmal ist es halt wirklich so, wie man sich so vorstellt, obwohl wie es ja auch jetzt manchmal in der Werbung dargestellt wird, aber eigentlich auch nicht, weil Menstruationsblut wird ja immer so in Werbung so einfach so blaue Flüssigkeit in die Binde geschüttet. Manchmal ist es halt so richtig, richtig rot.
Ja.
Aber ich finde, oft ist es gerade so zum Ende hin, so wenn du deine Tage am Ende sind, ist es auch so sehr dunkel und fast schon so bräunlich, also so dunkles Blut.
Ja. Ja, ist schon ist, glaube ich, auch wieder unterschiedlich von je nachdem. Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt auch noch nicht so Tampon-Check bei anderen gemacht, wie es bei denen aussieht. Ich weiß es nur bei mir. Aber wir fragen immer nach.
Warum riecht mein Menstruationsblut? Naja, erstmal ganz einfach. Das ist ja Blut. Blut hat schon auch einen Geruch. Der Geruch wird von den meisten als so leicht eisenartig beschrieben, vielleicht auch ein ganz klein bisschen säuerlich. Das ist quasi einfach der Geruch, der mit Blut einhergeht. Dann kann es allerdings sein, dass sich der Geruch auch verändert. Zum Beispiel, was gar nicht so selten ist, dass es so ein klein bisschen fischig riecht. Das wäre dann zum Beispiel ein Zeichen, dass da vielleicht eine Infektion vorliegen könnte. Es kann auch mal moschusartig oder faulig riechen, ein bisschen süßlich. All das sind so Geruchsveränderungen, die sollte man ärztlich abklären lassen. Auch die Farbe des Menstruationsblutes ist unterschiedlich. Das frische Blut, die große, starke Blutung, ist recht hellrot. Die Blutung, die eher schwach ist, ist eher schwärzlich-bräunlich. Das bedeutet, dass das Blut schon einen Moment in der Vagina war, gerinnt, bis es dann nach außen tritt.
Ja, zum Thema Fischgeruch, ne? Da haben wir schon in der ersten Folge was so gesagt. Und ansonsten hat sie genau das bestätigt, wie es bei mir auch ist. Am Anfang schön rot, am Ende wird es dann dunkler.
Wir hatten, das ist bei mir beim Aufklärungsunterricht in der 7. Klasse oder so, als einziges, nicht als einziges, aber schon hängen geblieben. Weißt du, wie viel man blutet?
Ah ja, das habe ich gesehen, das sind immer so Umfragen.
Ja, die werden dann so Strafverfrage auch.
Ja, ich habe es natürlich wieder vergessen, aber es ist nicht so viel, wie man denkt. Es ist relativ wenig.
Ja, also gerade, ich meine, den Aufklärungsunterricht hatten wir so 7., 8. Klasse oder so und da dachte ich so, oh mein Gott, bestimmt 3 Liter oder so, ne?
Ja.
Aber also wenn man mal weiß, wie viel 3 Liter, also 3 Tetrapacks Milch, Hafermilch.
Ja, viel Spaß.
Das wäre schon krass. Nee, es ist tatsächlich so viel, maximal so. Also ich halte hier gerade so einen Kaffeepott hoch. Und den
einen kleinen
jetzt,
Kaffeepott.
Ja. Also es ist, es ist wirklich, ich glaube, die meisten würden denken, es ist wesentlich mehr. Genau, da kommt ja natürlich auch dazu bei der Mengenabgabe, dass es natürlich ein Unterschied ist, wenn man bei seinen Tagen blutet, als wenn man sich jetzt in den Finger oder in die Hand schneidet und dann das Blut. Das ist, und das fließt ja auch nicht so krass raus, wie man sich das vorstellen würde. Also da kommen ja jetzt keine Bäche aus einem raus. Aber ja, das war auf jeden Fall, das habe ich einprägend aus unserem Aufklärungsunterricht damals mitgenommen.
Aber um das noch abzurunden, es sind 60 bis maximal 80 Milliliter.
Naja, schon.
Also,
ja.
Yes.
Kommen wir zur letzten Frage. Warum hat man häufig Durchfall während der Periode?
Oh.
Und jetzt muss ich einmal ganz kurz meine Theorie präsentieren. Ich glaube, das liegt daran, der Uterus krampft ja so, also wenn man seinen
Tag... Aber warte, stopp, bevor deine Theorie... Aber hast du, also ich wusste ganz lange nicht, dass das überhaupt zusammenhängt. Du?
Ja, pass auf, ich komme jetzt zu meiner Theorie.
Okay.
Lass mich.
Okay.
Sorry. Also, der Uterus krampft ja so, also wenn man auch PMS und so hat und schon und dann halt auch seine Tage, also ich bin auch immer krass aufgebläht und so und man bemerkt einfach, dass es so ultra arbeitet, um quasi so das Gewebe und alles abzustoßen und so weiter. Und ich glaube, dass der Darm, weil der Uterus so arbeitet, einfach so sympathisiert.
Und mitkrampft.
Und sagt, das mach ich jetzt auch mal. Und dann halt einfach da hinten auch so viel arbeitet und hin und her. Und Also ja, doch, auf jeden, also it's a thing. Also
ich wusste das ganz lange nicht und ich dachte immer so, Alter, jetzt habe ich hier schon meine Tage.
Und jetzt auch noch hinten.
Noch Durchfall. Oh. Da dachte ich so, wollte ich mich hier komplett veräppeln.
Ja, aber echt.
Das, also ich finde es, ich habe es zum Glück nicht jedes Mal, ich habe es aber schon ein paar Mal gehabt. Und
aber ist einfach, also jetzt mal so, jetzt hier, jetzt sprechen wir mal wirklich nur unter uns.
Ja.
Ich finde, es tut manchmal auch gut, weil ich dann das Gefühl habe, da ist das ist so, dann bin ich das einfach los.
Nee, ich hätte es gern getrennt. Ich hätte es gern getrennt, das ist mir zu viel.
Naja, okay, also den wirklichen Hintergrund erklärt uns jetzt nochmal Dr. Christine Adler.
Viele Frauen stellen fest, dass während der Periode sich die Verdauung auch ändert. Relativ häufig haben Frauen Durchfall, weichen Stuhlgang. Es gibt aber auch Frauen, die eher mit einer Verstopfung zu kämpfen haben. Man geht davon aus, dass durch die hormonellen Veränderungen im Menstruationszyklus auch die Verdauung betroffen ist. Gängige Theorie ist da im Moment, dass relativ viele Prostaglandine produziert werden während der Regelblutung. Das sind Gewebshormone, die sind auch dafür zuständig, dass man zum Beispiel Regelschmerz oder ähnliches empfindet. Und diese Prostaglandine, die können auch dafür sorgen, dass man dann unter Durchfall leidet.
Okay, also ich habe lieber Durchfall als zur Periode noch Verstopfung.
Oh mein Gott.
Das wäre noch, dann, das finde ich noch schlimmer.
Ja, also dann ist man ja so richtig.
Man fühlt sich ja sowieso schon, wie du schon gesagt hast, aufgebläht und so. Ja. Und auch wenn meine Periode vorbei ist, denke ich eh schon, ich bin 3 Kilo leichter.
Ja, also, fühle ich.
Crazy.
Oh Gott, ey.
Das war schon die letzte Frage für heute. Ich fand es wieder sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall eine richtig spannende Folge. Und an dieser Stelle auch schon mal vielen Dank an euch da draußen, die uns jetzt schon Fragen geschickt haben. Könnt ihr natürlich jederzeit weiterhin. Vielen Dank auch an alle unsere KollegInnen in der Redaktion und Freundinnen,
die ihre Storys teilen.
Genau.
Das ist immer richtig spannend. Wie ihr auch seht, Fragen fragt. Schreibt uns auf Instagram, uns ist keine Frage zu unangenehm, die hier zu stellen. Und ich hoffe, dass ihr auch in dieser Folge wieder so einen kleinen Oh, das bei mir genauso Moment hatte.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe es auch. In der nächsten Folge dreht sich dann alles um das Oberthema Verhütung. Pille und Kondom lassen wir da erstmal außen vor und kümmern uns um alle anderen Verhütungsmethoden, die man vielleicht jetzt erstmal nicht so direkt auf dem Schirm hat.
Genau, und wenn ihr zu dem Thema noch irgendwas auf dem Herzen habt, Fragen, Stories, Inspirationen, Geschichten, schreibt uns auf jeden Fall. Bleibt natürlich auch alles anonym, wenn ihr das gerne möchtet.
Und seid so lieb, wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet den Podcast doch gerne, egal wo ihr ihn gerade hört, zum Beispiel Spotify oder auch Apple Music. Teilt die Folge mit euren FreundInnen, ArbeitskollegInnen, Eltern, Kindern oder Lebensabschnittsmenschen und folgt uns gerne, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst.
Yes.
Und ich würde sagen, damit bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Cheers.
Cheers.